Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist er wieder, euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos mit
dem Ant.
Ja, und dem Mitch. Einen wunderschönen guten Tag. Da sind wir wieder.
Hallo.
Ein bisschen später, als wir sonst so den turnusmäßig erscheinen würden. Aber ich glaube, das ist verkraftbar, dass wir mal
das
ein, zwei Tage
länger kommen. Das fällt doch den meisten nicht auf, da sie nicht gar nicht tagesaktuell hören.
Genau. Da.
Sondern ein, zwei Tage später.
Diesen kleinen Paschas fällt das einfach nicht auf.
Oh.
Pfui. Was habe ich denn da gesagt? Wir gehen darauf gleich noch mal genauer ein.
Das waren nicht deine Worte.
Das sind nicht meine Worte. Nein. Also haben wahrscheinlich viele schon gesagt, aber jetzt ganz aktuell. Ja, aber wir wollen erstmal mit was ganz anderem anfangen. Natürlich, wir haben heute ganz, ganz, ganz tagesaktuelles und zeitgeschehenmäßiges Thema für euch, an dem überhaupt kein Mensch vorbeikommt. Und ich glaube, die letzten Tage haben viele Menschen halt einfach ihre Kommunikation völlig geändert. Sie haben sich überhaupt nicht mehr mit irgendwelchen Mitmenschen unterhalten, sondern nur mit Computern.
Genau. Also man ist es, Das tue ich auch übrigens. Und es ist sehr erfrischend teilweise.
Ja. Endlich mal so niveauvolle Unterhaltung, ne? Wo man quasi auf einer Augenhöhe ist.
Genau. Und endlich mal, wo man sagen kann, ey, du machst jetzt genau das.
Ja, genau, ohne Widerworte, ne?
Richtig.
Und wenn er etwas falsch gemacht hat, wovon er natürlich nichts wusste, dann entschuldigt er sich brav.
Brav.
Und genau. Sagt, ich bin ja nur ein armer Chatbot. Und ich glaube, jetzt wissen wir auch, wovon die Rede ist.
Ein armer Chatbot. Ja, genau. Ich glaube, die ganze Welt. Und heute habe ich wieder einen anderen Podcast zu dem Thema gehört. Unterhält sich über ChatGPT.
Genau. ChatGPT soll heute unser Hauptthema sein. Der Ant hat dazu einiges herausgefunden. Und ich meinerseits habe quasi einen Urvater der Chatbots aufgetan bzw. herausgekramt. War gar nicht mal so leicht, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, wie er heißt. Aber im Endeffekt über 27 Ecken habe ich es dann doch geschafft. Es war nämlich ein Chatbot für den, und jetzt man höre und staune, C64er. Commodore C64. Den Commodore 64, so rum, ja, genau.
Commodore
beziehungsweise
64.
Das war sogar für den Commodore 20 geschrieben, aber ich habe es damals auf den Commodore 64 aus einer Computerzeitschrift im Jahr 1985, ja, vielleicht ein bisschen später, ich denke mal, das habe ich da in dem Jahr noch nicht gemacht, aber auf jeden Fall war es in dieser Zeitschrift von 1985 und ich werde wahrscheinlich im Jahr 1988 oder so rum das mal abgetippt haben. Und habe damals auch, ja, also anstatt draußen mit meinen Freunden oder meinen potenziellen Freunden Fußball zu spielen oder sonstige Sachen, Klingelstreiche zu machen, habe ich halt viele Stunden damit verbracht, mich mit Vic zu unterhalten. Ach, Vic, genau. Das ist der Name des Chatbots. Und mich anders als bei ChatGPT von ihm mehr oder weniger beleidigen lassen. Aber dazu kommen wir auch später noch genauer. Ein paar Follow-ups, bevor wir einsteigen.
Wir haben Follow-ups. Wir haben ja sehr viele Themen aus der Vergangenheit und manchmal, bevor wir in die Sendung starten, beziehungsweise wir könnten mal wieder eine Aufnahme machen, fliegt mal wieder ein Schmankerl zu einem unserer Themen vorbei.
Mhm.
Und zwar hatte ich hier was ganz Tolles bei den Good News gelesen aus dem Bereich ÖPNV. Und da hört man ja nicht nur Good News. Also heutzutage, also vor allem in Köln, das ist gerade ganz schlimm, gibt es einen sehr hohen Krankenstand und entsprechend fallen viele Bahnen aus. Und ab dem 1. März gilt ein neuer Fahrplan, der ausgedünnt ist.
Ja.
Das heißt, man kommt zum Beispiel nur noch alle 20 Minuten zu mir, nicht mehr im 10-Minuten-Takt.
Ja, ich wollte gerade sagen, der ausgedünnte Kölner Fahrplan, der ist natürlich immer noch da ist noch viel mehr los als jetzt zum Beispiel in Hagen, ne?
Richtig, aber die Bahnen fahren ja nicht leer, ne? Die sind schon immer ziemlich gut gefüllt, auch mitten in der Woche mal, wenn man abends spät nach Hause kommt, ist die Bahn trotzdem nicht leer, sondern immer relativ voll und ich will mir gar nicht vorstellen, wie es dann wird, wenn es in 20-Minuten-Takt geht. Aber die Good News, die ich gelesen habe und dachte, das ist was für Pottermoss, das müssen wir raushauen, das geht sonst nämlich immer unter. Auch der ÖPNV wird digitalisiert. Jetzt möchte ich euch fragen, ja, was denn? Wie jetzt digitalisieren, ÖPNV. Hm. Ja, es gibt Informationen, die wünschen wir uns manchmal. Wenn wir zum Beispiel an einer S-Bahn stehen und die kommt mit mehreren Waggons ein, wünschten wir uns manchmal, wir wüssten, wie der Füllstand dieser einzelnen Waggons wäre.
Füllstand, das sagt man doch eigentlich bei Flüssigkeiten oder so, ne? Oder bei irgendwie so Kaffeemaschinen.
Das stimmt, aber in diesem Falle sind wir, ich degradiere uns wieder, das macht der Chatbot ja bestimmt später auch, uns zur, einfach nur zur Masse, die transportiert wird, Menschen. Mhm. Menschen und wenn Masse. Wenig Menschen in einem Waggon ist, redet man von einem geringen Füllstand. Mhm. Und das ist ja auf mehreren Ebenen total praktisch, wenn man das wissen würde. Wenn der Waggon 1 ganz voll ist und ganz hinten ist noch eine Menge Platz, dann würde man sich ja vielleicht nach hinten orientieren, um schneller einsteigen zu können zum Beispiel.
Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Weiß man das denn schon, bevor der Zug einfährt?
Ja.
Also ich meine, das wäre doch gut, ja.
Also, genau, also wir kennen ja jetzt schon an den meisten großen Bahnhöfen, wo S-Bahnen halten, die Anzeigen, wo der Zug hält, in welchem Bereich des Gleises oder so. Oder auf
ABC hast du nicht gesehen, ja.
Genau, genau, genau. Und genauso diese Technik kann man dort nutzen. Und es gibt die Idee, die dort jetzt vorgestellt wurde, in Hamburg übrigens. Da macht das Ganze den Anfang. Und sie zeigen Waggons in Rot, Gelb und Grün an. Ne? Mhm. Immer schön Ampelfarben, das verstehen wir. Rot ist voll, Gelb, da ist was los. Und Grün, da ist noch eine Menge Platz. Und was sich die Herrschaften von der ÖPNV-Leitstelle natürlich davon auch erhoffen, dass sie vielleicht eine S-Bahn, die komplett leer ist und gerade konkurriert mit einer anderen S-Bahn, in einen Bahnhof einzufahren, dass man erst vielleicht die volle mit den Leuten ankommen lässt auf dem Gleis und die leere Bahn vielleicht ein bisschen warten lässt. So kommen wir alle ein bisschen schneller voran. Also nicht nur beim Ein- und Aussteigen, sondern auch tatsächlich bei der Priorisierung der Einfahrt. Ja. Ich finde das mal eine ganz großartige Idee. Das ist auch in Hamburg patentiert worden. Mhm. Und die Deutsche Bahn hat sich das auch gleich angeschaut und wird das für einen Regionalzug nach Lübeck auch mal ausprobieren und will das bis 2024, 2025 über die Republik ausbreiten. Diese Sensoren, die das entsprechend messen, ne?
Ja, ja, genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Woher weiß eigentlich der Zug? Das muss man da erstmal eine Nummer ziehen, wenn man reingeht? Oder?
Nö, messen mit Sensoren, ich stelle mir das so ähnlich wie Lichtschranken vor, ne? Aber nur, dass da ein bisschen mehr Technik und ein bisschen mehr Intelligenz hinter steckt.
Ja.
Genau.
Oder es wird die Wärme des Popos auf einem Sitz gemessen.
Ja, ich glaube, das wäre zu aufwendig. So an Türen gibt es noch weniger, wo man das messen will, ob jemand rein oder rausgeht. Und die Genauigkeit liegt so bei 90% des Systems. Und das ist schon mal ausreichend.
Ein bisschen Puffer wird da wahrscheinlich sein, aber das wird ja für diesen Dreischritt ganz voll, mittelvoll, so gut wie leer noch reichen. Mehr wird da ja nicht genauer angezeigt.
Genau. Den Link zum Artikel vom NDR, Norddeutschen Rundfunk, findet ihr in den Shownotes.
Ja, sehr schön. Wir hoffen mal, dass das auch nicht lange dauert, bis die Deutsche Bahn das halt flächendeckend eingesetzt hat. Aber naja gut, man hat ja mitbekommen, wenn ja ganz doch bis so ein Ticket eingesetzt wird und wenn die Versprechen von 24, 25 irgendwie reden, na, dann, ja, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich eher Garzweiler, nee, und wie heißt das andere nochmal, Lützerath abgebaggert, bevor wir mit der Bahn genau sehen können, wo wir noch Platz haben. Nun ja. Ja, das ist doch mal was Schönes.
Ja.
Du hast die Ehre, was Schönes abzufollowen und ich komme dann über das, gehen wir wieder zum Streitthema oder zum Problemthema über. Wir haben über die Silvesterkrawalle gesprochen, ne? Also wir haben über den Böllern gesprochen in der letzten Sendung, beziehungsweise in der letzten Episode. Wir haben über die Böllerverbote gesprochen, ob das Sinn macht oder nicht. Ihr könnt auch gerne nochmal reinhören und das ist ja sowieso immer möglich, ne, in die alten Folgen reinzuhören. Und klar, natürlich ist dieses Thema jetzt nicht mehr so ganz, ganz, ganz vorne auf der Agenda, weil Silvester ja mittlerweile etwas länger her ist, aber kurze Zeit später, da ging es dann endlich auch wieder los mit diesen Talkshows, ne, im ARD und ZDF, ne, die Polit-Talkshows, so in der zweiten Januarwoche, ne, da hatten alle keinen Urlaub mehr und da waren sie wieder, ne, die Lanzens und Wills und wie sie alle heißen, außer Plasberg, der hat ja den Freund von Luisa Neubauer jetzt dahin geschickt, ne, und das da haben wir auch wieder Follow-up, ne, Luisa Neubauer. Ja, das ist der Freund von Luisa Neubauer, genau. Deswegen wird sie nicht bei ihm eingeladen, sondern bei Maischberger.
Ach so.
Ja. Dazu habe ich auch noch was Lustiges. Maischberger und Reul zum Thema Lützerath. Aber gut, erstmal zu den Silvesterkrawallen. Da war doch bei Lanz dieser Herr, dieser aus dem Sauerland, wie heißt er nochmal gleich? Der
Friedrich.
Der Herr Merz. Friedrich, genau. Uns Friedrich, der alte Fritze, ne?
Ja.
Fritze. Und Ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ihn einen großen Pascha zu nennen oder so, ne? Aber auf jeden Fall hat sich dieser große, also dieser Friedrich Merz, entreistet. Oder nein, er hat sich ereifert oder er hat sich zumindest kompetent gefühlt zu dem Thema. Ja, woran liegt das eigentlich, ne? Dass Menschen da hingehen und Polizisten und Feuerwehrleute mit Böllern beschmeißen, ne? Kulturell gesehen. Ja, ging dann auf so Brennpunkte ein, ne? Und in Berlin und hat das alles sehr, sehr verallgemeinert dargestellt und es gipfelte dann in der Aussage, die dann auch Stein des Anstoßes wurde, medial bis zuletzt, heute noch oder gestern hat darauf noch Christian Lindner Bezug genommen, ne? Ja, dass es doch schwierig wäre, ne, für Lehrerinnen ihre Schüler zurechtzuweisen in diesen Brennpunktschulen, weil das würden sich ja deren Eltern nicht gefallen lassen. Ja, das sind halt kleine Paschas, ne? In Friedrich Merzens Worten. Das war doch jetzt eine sehr gewagte Aussage, ne? Und vor allem sehr verallgemeinernd. Und ich habe uns gefragt, ja, Leute, was ist denn eigentlich überhaupt ein Pascha? Wissen wir das eigentlich alles? Weiß Friedrich Merz das, womit er da um sich schmeißt? Ne? Und ich dachte, dann nehmen wir doch einfach mal ganz, ganz, ganz praktischerweise haben wir jetzt ja eine Möglichkeit. Ne? Also wir hatten ja früher schon Möglichkeiten, sowas herauszufinden über Google und so. Ne? Aber jetzt nehmen wir doch mal hier ChatGPT und ich frage ihn eigentlich, was ist eigentlich ein Pascha? Habe ich ihn gefragt. Oder es gefragt oder sie gefragt? Er, sie ist divers. Was ist GPT?
Also ich habe heute auch schon einen anderen Podcast gehört und weil man immer der Bot sagt, wurde dann auch sehr schnell von ihm geredet. Ne?
Ja, aber ist auch komisch, ist ein ganz anderes Thema, ne? Aber hatte man das Gefühl, so dadurch dann ja auch wieder, ne, dass man mit einem irgendwie männlichen Wesen redet. Ja, das ist ganz strange. Nun ja, also auf die Frage hin, was ist eigentlich ein Pascha, antwortete mir und ich zitiere, ein Pascha ist ein Wort aus dem Hebräischen und dem Arabischen, das in der Bibel verwendet wird und Oberhaupt oder Führer bedeutet. Im Christentum bezieht es sich auf Jesus Christus als den Paschalam. Den Paschalam. Okay, auf Sprachrichtigkeit kommen wir später noch zu sprechen in unserem großen ChatGPT-Test. Das Opfer, das die Sünden der Menschen tilgt. In der islamischen Religion bezieht es sich auf eine Person, die als spiritueller Führer oder religiöser Lehrer dient. In der türkischen Geschichte war ein Pascha ein militärischer oder politischer Führer, der in der osmanischen Armee diente. Ja, gut, liebe Leute, ihr dürft euch jetzt aussuchen, welche von diesen Definitionen ihr gerne nehmen würdet, wenn wir Friedrich Merz von kleinem Pascha redet. Vielleicht ist es ja ein Opfer, das die Sünden der Menschen tilgt. Dann wäre das doch gar nicht so schlimm. Naja, dann habe ich gefragt, in welchem Kontext wird der Begriff heute oft benutzt und welche Kritik gibt es daran? Das war vielleicht noch ein bisschen zu allgemein. Mhm. Ne, er hat aber auch gesagt, ich lese jetzt nicht wieder alles vor, weil manchmal ist er sehr geschwätzig. Ne?
Oh ja.
In Europa und Nordamerika wird der Begriff jedoch, also jetzt nicht Friedrich Merz, ich meine es hier, Friedrich Merz, oh, ja. In Europa und Nordamerika wird der Begriff jedoch oft in Bezug auf den sexuellen Kontext und eine Art von Zuhälter oder Verführer verwendet. Na so. Und dann kommen wir auch noch dazu, ne, dass hier gesagt wird, es gibt Kritik an der Verwendung des Begriffs Pascha in Bezug auf sexuelle Macht und Kontrolle, da es die Idee unterstützt, dass Männer die Kontrolle über Frauen haben sollten und dass sexuelle Beziehungen von Männern dominiert werden sollten. Einige sehen es auch als rassistisch und kulturell unangemessen an, da es auch von westlichen Menschen verwendet wird, um Männer aus dem Nahen Osten und Nordafrika zu beschreiben, die als exotisch und unterwürfig dargestellt werden, Herr Merz. Welche Rolle spielt Friedrich Merz in diesem Kontext? Da fing aber der ChatGPT an, ein bisschen zu scheitern, weil ich glaube, neuere deutsche Politik ist, glaube ich, noch nicht so sein, oder aktuelle Politik aus Deutschland ist jetzt nicht so das, was gefunden wird. Ich habe keine Informationen darüber, dass Friedrich Merz in einem direkten Zusammenhang mit dem Begriff Pascha steht. Und dann kommt Friedrich Merzens Bio, die wollen wir jetzt nicht hier lesen. Und dann habe ich nochmal geschrieben, Friedrich Merz, schon langsam etwas ungeduldig werdend, wurde für die Verwendung des Begriffs kleiner Pascha in der Talkshow Markus Lanz im ZDF kritisiert. Bitte fasse die Debatte darum zusammen. Gut, Achtung, es stimmt, dass Friedrich Merz im Jahr 2019 für die Verwendung des Begriffs kleiner Pascha während eines Auftritts in der Talkshow Markus Lanz im ZDF kritisiert wurde. Ich führe weiter aus, beziehungsweise ich zitiere ChatGPT. Er verwendete den Begriff, um den damaligen Vorsitzenden der Jungen Union, Paul Ziemiak, zu beschreiben. Und es wurde argumentiert, dass die Verwendung des Begriffs rassistisch war. Bla, bla, bla. Und er hat sich wohl auch dafür entschuldigt. Ich weiß nicht, ob Paul Ziemiak diese Entschuldigung angenommen hat. Wahrscheinlich eher nicht, weil Paul Ziemiak, glaube ich, nicht davon wusste, dass er 2019 bei Paul Lanz von Friedrich Lerz, nein, Merz, von Manz, ach Mann, in seiner Sendung als kleiner Pascha bezeichnet wurde. Ich glaube, da hätte ich ihn nochmal aufklären sollen, den ChatGPT, was da wirklich passiert ist, im Jahr 2023. Dann hätte er sich wahrscheinlich bei mir entschuldigt, dass er nicht so auf dem Laufenden ist.
Ja, das ist ein wunderbares Beispiel, was alles passieren kann mit ChatGPT. Das können wir ja gleich nochmal im Detail auseinandernehmen.
Also lieber doppelchecken, meine lieben Leute, die auf Informationssuche sind.
Ja, ja, ich habe ja, oder ich werde diese in der Zukunft, diese Folge Vertraue keinem Chatbot genannt haben, diese Podcast-Folge. Ja. Und das aus gutem Grund.
Ich wollte ganz kurz noch, wenn mir es ja gerade eingefallen ist, ein weiteres Follow-up zu einem weiteren, größeren Kontext. Wir haben ja mal über Faktenchecks gesprochen, ne? Ja. Das war das, was ich gerade mit Markus Lanz und, Luisa Neubauer und Herrn Reul und Frau Maischberger, genau, in der Sendung gesehen habe. Ja, da ging es auch wieder um Lützerath, ne? Also auch Follow-up, haben wir auch drüber gesprochen. Mhm. Und den Polizeieinsatz, der aus Sicht der Aktivisten oder einiger Aktivisten völlig aus dem Ruder gelaufen sei und völlig unprofessionell, so das waren die Worte von Frau Neubauer in der Sendung, durchgeführt wurde, denn sie bezog sich da auf eine Aussage einer Sanitäterin, die habe ich vorher auch gesehen an diesem Tag, letzte Woche war das irgendwann, nämlich in einem kleinen Einspieler bei der Tagesschau, direkt nach dieser Tag mit der Demo in Lützerath, ne? Also das war der Samstag. Am Sonntag war das dann, glaube ich, ich weiß nicht mehr, irgendwie so um den Dreh rum, ne? Aber kurze Zeit danach. Wahrscheinlich, man ist ja so tagesaktuell. Wurde zitiert eine Sanitäterin, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber eine Aktivisten-Sanitäterin oder so, ne? Also auf jeden Fall eine, die jetzt nicht, ich sag mal, neutrale Sanitäterin war, offensichtlich, ne? Sie hat der Polizei vorgeworfen, dass sie dafür gesorgt hat, dass es in einem hohen zweistelligen Bereich verletzte und total schwer verletzte Menschen auf Seiten Aktivisten gab, infolge der Räumung bzw. infolge der des Polizeieinsatzes an diesem Samstag während der Demo, wo einige Leute auch an die Abbruchkante gegangen sind aus der Menge heraus und das nicht zurück wollten. Und naja, man hat die Bilder gesehen, auch von Polizisten, die in einem Schlamm stecken und Bild und so. Ja. Da gibt es bestimmt schon Memes, oder? Auch Musik unterlegt.
Ja. Natürlich.
Ist das nett?
Bin
ist das nett?
Weiß ich
nicht. Ja, ja. Achso, mit so einem Kazoo, ne?
Ja, ja.
Genau, da ging es halt um diese Zahl und ich, ich meine, das ist doch so, ne, in dieser Live-Show, ne, in dieser Talkshow hat Luisa Neubauer quasi ungeprüft diese Zahlen auch übernommen, ne, dieser nicht neutralen Aktivisten-Sanitäterin und hat Herrn Reuler, mit der zugeschaltet war, NRW-Innenminister, damit konfrontiert, ne, der quasi für die Polizei ja zuständig ist. Und ihm das sozusagen vorgeworfen, diesen im unprofessionellen Umgang. Ja, da sagen wir auch wieder, ne, liebe Frau Neubauer, auch da wichtig, ne, vorher mal Faktenchecks zu betreiben, denn bis heute sind die Aktivisten noch die Belege über diese Zahlen der vielen Verletzten, der vielen Schwerverletzten säumig und auch das, was die Sanitäterin vorgeworfen hat, nämlich, dass aufgrund der vielen schweren Kopfverletzungen, die es da gab, zu schließen sei, dass die Polizisten systematisch auf Köpfe geschlagen haben.
Das wurde
in der Tagesschau unkommentiert und dieses Interview in den Raum gestellt. Und dann, wie gesagt, in der Talkshow weiter aufgegriffen. Ne? Und ich wollte damit nur als kleines Beispiel sagen, wohin das führen kann, auch in der Debatte, dass einfach mal diese Zahlen jetzt einfach so im Raum stehen, ne? Und nicht weiter geprüft werden. Oder vielleicht doch. Aber nun ja, ne, so hat man erstmal so diese, genauso was mit den kleinen Paschas, steht erstmal im Raum.
Genau, und dann verselbstständigt es sich natürlich sehr schnell. Ne?
In den sozialen Medien.
Ja, ja, genau. Und kombiniert mit unserer kleinen Aufmerksamkeitsspanne, wir wissen nicht mehr, was vor 3 Tagen waren, beschäftigen wir uns nur 1 bis 2 Tage lang mit einem Thema und dann haben wir unsere Meinung gebildet und haken ab. Und das ist natürlich für etwas, wo man vielleicht doch ein bisschen länger recherchieren sollte oder doch mal die verschiedenen Seiten hören sollte und mit den ein oder anderen Vorwürfen sich dann doch die Gerichte beschäftigen müssen, haben wir es da sehr schnell mit Vorverurteilungen zu tun und holt sich aus der Geschichte das raus, was er braucht, ne? Also Aktivisten erzählen das, was sie wollen und könnte die konservative Meinung sein und auf der anderen Seite bildet sich sehr schnell die Meinung, ja, Polizei kann machen, was sie will. Es kommt ja eh nicht zur Verurteilung von Polizisten, weil die sich alle gegenseitig decken. Und das alles ist viel, viel zu kurz gegriffen, denn das Thema ist viel komplexer. Ne?
Ja, Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es ist natürlich so, ne, dass bei den Polizisten vielleicht auch einige dabei sind, die auf privater Ebene natürlich den Protest unterstützen würden, ne, aber in ihrem Job natürlich mitgehangen und mitgefangen sind und dort halt, ja, wie soll ich sagen, das geltende Recht durchsetzen müssen, ne, so wie man es so schön sagt. Und dabei leider im Schlamm stehen bleiben und stecken bleiben und nun hat man den Salat und wird dafür auch noch mit Häme überschüttet und Benny Hell Musik.
Ja. Aber ein bisschen Spaß muss man ja auch haben. Ne? Ich meine, die einzelnen Polizisten dort nicht persönlich, denke ich, sondern nur die wirklich, also für mich die obskure Szene an sich.
Ja.
Das ist und diesen, was war das dann, ein Priester oder ein Mönch, der dann dazu kam, also jemand mit irgendeiner Kutte.
Ach ja, der den Raum umgeschubst hat, ne? Oder?
Genau, der dann, genau, der erstmal so ein Schild erstmal jeweils vor dem Polizisten gestellt hat, wo er sich nicht gegen wehren konnte, weil er damit beschäftigt war, wieder aufrecht zu stellen und dann tatsächlich auch irgendwann umgeschubst wurde, ja.
Ja.
Eieiei.
Sind das die gleichen Leute, die auch Böller in den Krankenwagen werfen?
Ich weiß es nicht. Das Ganze ist tatsächlich.
Fragen wir das doch lieber den Chatbot.
Ja, lieber nicht, denn der Chatbot, der wurde ja mit gewissen Daten gefüttert, aber dazu kommen wir vielleicht nachher. Vielleicht steigen wir jetzt tatsächlich in dieses Chatbot-Thema mal ein.
Würde ich auch sagen.
Ja. Genau, aber schön, dass du schon mal mit ChatGPT über das Thema Pascha geredet hast. Hat ja schon interessante Erkenntnisse gebracht. Ob das alles so stimmt, lassen wir mal hingestellt. Aber lass uns nochmal vielleicht tatsächlich erstmal tief in die Vergangenheit steigen. Und da erzählst du vorhin schon was von einem Listing, was du abgetippt hast, auf einem Computer, den die meisten von euch vielleicht gar nicht kennen.
Ja? Genau, weil unsere Zielgruppe ist ja so furchtbar jung.
Ja, natürlich. Entweder furchtbar jung oder kommt aus Ostdeutschland.
Ach so. Entschuldigt. Und da gab es kein Commodore 64.
Woher denn?
Da gab es Amiga. Also ich meine, das ist die Plattenfirma. Aus der DDR.
Also das war jetzt auch wieder ein Vorurteil. Ich weiß es nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass es den dort gab, weil das ist ja letztendlich ein US-amerikanisches Produkt gewesen, das wir uns da in den 80ern zugelegt haben oder dessen Glück wir hatten. Wir hatten, irgendwann war es bezahlbar, auch in unseren Kreisen, dass man dann einen C64, einen guten Brotkasten, einen Computer in Tastatur geschenkt bekommen hat. Bei mir war es tatsächlich kurz nach dem 10. Geburtstag Weihnachten soweit gewesen, einen zu bekommen, einen C64er. Den man dann programmieren konnte. Das war natürlich großartig, weil vorher kannte man schon so Telesysteme oder andere hatten vielleicht eine Konsole, so eine Atari-Konsole. Ich habe die Nummer vergessen, wie das Ding hieß.
Die es auch jetzt von Lego mal gibt zum Nachbauen.
Ja, genau, ne? Das Ding. Dieses braun-schwarze Teil mit den zwei Joysticks, wo es dann auch Pitfall und sowas gab in ganz viel, ganz, ganz, ganz kleinen Pixeln.
Donkey Kong.
Ja, genau. Richtig.
Und Frogger natürlich.
Frogger, richtig. Und nee, hatte ich nicht. Aber C64er war dann das erste Ding, was ich in die Finger bekommen habe. Und da war dann auch so eine Anleitung dabei. Und in dieser Anleitung des C64er konnte man auch gleich eine Programmiersprache lernen. Und das war Basic.
Genau. Eine ziemlich, wenn man ein bisschen des Englischen mächtig war, was wir damals so rudimentär waren, weil wir noch Grundschüler waren. Also ich hatte den schon ein bisschen früher, weil ich zwei ältere Brüder habe und die hatten den schon. Mhm. Deswegen hatten wir auch den Atari vorher schon. Und deswegen hatte ich schon früher Zugriff drauf. Also ich glaube, meine frühesten Kindheitserinnerungen sind diejenigen, dass ich vom Kindergarten komme und LOAD, Anführungszeichen oben,
Text,
Dollarzeichen,
Für das Listing. Oben,
ja? Für das Listing, 0,8 und 0,1 oder sowas eingeben. Und dann kriegt man den Inhalt der Diskette oder vielleicht auch Datasette. Also wir wollen gar nicht so, wir machen bestimmt mal eine extra Sendung zum C64. Ne?
Ja, das kann man machen.
Ja, dann können wir das Ganze mal ein bisschen genauer erklären. Naja, aber auf jeden Fall für diesen C64er in der Programmiersprache Basic konnte man quasi Open Source mäßig auf bestimmte Listings zugreifen. Es gab Zeitschriften, die waren wahnsinnig teuer. Ich habe einen Scan von dieser Zeitschrift gesehen, 14 D-Mark kosteten die damals, ne? Kam monatlich raus. Das ist doch,
Für so Vergleich, das hat damals Print gekostet, das waren ja 2-3 Euro. Also verglichen heute wäre das irgendein 50-Euro-Teil.
Ja, ich meine, das kosteten ja auch die Videokassetten und die Floppy Disks genauso viel, ne? Oder noch mehr. Naja, kann man alles nicht so richtig vergleichen. Aber in dieser Zeitschrift, 64er, davon hatten wir auch viele. Und die habe ich mir irgendwann mal geschnappt, als ich alt genug war und Lust hatte, irgendwie Basic zu lernen ein bisschen. Es gab auch Simons Basic, da hatten wir auch so ein Handbuch dazu, das war so ein Grafikprogramm. Da kann man so komische Spiralen auf dem Bildschirm erscheinen lassen und sowas. Ne? Und in diese C64er-Zeitschrift, also 64er hieß die, die hat halt Listings zum Abtippen. Also man konnte einfach Zeile für Zeile das Programm abtippen und irgendwann war es fertig. Man drückte auf Run und man bekam erstmal Syntax-Error, weil man sich irgendwo vertippt hat. Gut, deswegen gab es dieses Programm Checksummer, das auch die 64er mal rausgebracht hat, dass quasi hinter jede Zeile so eine Prüfroutine irgendwie eingebaut hat. Ne? Also, dass man in dem Listing pro Zeile, die man abtippt, eine kleine Prüfnummer hat. Und wenn man die Zeile korrekt eingegeben hat, erscheint diese Prüfnummer oben am Bildschirm, die muss man vergleichen, wenn es die gleiche war, hat man es richtig eingegeben. Also da war die Fehlerquelle schon mal etwas, oder die Fehlerhäufigkeit schon etwas reduziert.
Nun ja, finde ich spannend. Ich meine, sowas wie Checksummer hatten wir heute noch, zwar im Hintergrund und man merkt es gar nicht. In der Kryptographie ist es auch ganz wichtig, dass man Checksum macht oder so, um zu sehen, ob eine Datei zum Beispiel komplett unverändert ist, ne? Ob es nicht noch die gleiche Checksumme hat. Und dass es damals für Programme genutzt wurde, war mir gar nicht bewusst, aber es macht total Sinn, das zu machen. Und es ist total simpel, weil es einfach nur ein mathematischer Algorithmus ist, der, glaube ich, dann am Ende, da war schon, ich weiß gar nicht, wie es damals da auch, dass man nur einzelne 0 bis 9 Checksummenzeichen waren oder dann auch mit A bis Hexa, E, weil es mit Hexadezimal genutzt wurde, genau.
Ich glaube, das war wirklich nur alphanumerisch.
Ist das richtig? Ja, genau. Aber letztendlich kannst du ja jede Zahl und jeden Buchstaben eine Ziffer geben und das entsprechend addieren, ne? Und die Summe zeigt dir dann an, ob du exakt die richtigen Buchstaben und Leerzeichen und so getroffen hast.
Ja, genau. Ne? Und ich sehe die Rungs gar nicht mehr. Hast du da ein Video noch an?
Ich meine, das ich sehe dich auch nicht mehr, sehr, aber übrigens. Aber ich wollte dich auch mal fragen. Aber komm, lassen wir es so.
Ach so,
wir wechseln dauernd unser Videosystem für die Leute, die sich jetzt wundern. Ach, du jetzt machst, wieder. Jetzt hast du die Kamera wieder angemacht. Das ist ja verrückt. Ja,
ich war irgendwie rausgeflogen.
Naja,
ich habe halt früher ganz oft solche Listings abgetippt, ne? Und das fand ich auch ganz schön, um ein bisschen Basic dabei zu lernen, weil durch diese Programmiersprache, die quasi wirklich eine Sprache ist, die in Worten, ne, das bezeichnet, was gemacht wird. Also solche Routinen wie, ich habe schon lange nicht mehr gemacht, aber so diese etwas von etwas durchzählen lassen oder so, ne? So Schleifen, ne? Das weiß ich, wie heißt die Schleifen nochmal? Loops oder so. Hieß, glaube ich, nicht an. Also da hat man for a gleich 1 to 100 und so weiter. Und da hat man einfach mal durchgezählt, a gleich 1, a gleich 2, a gleich 3 und so. Kommt man quasi mitsehen, ne? Genau. Also so.
Also die einfachsten Sachen gab es in Basic, die man heute in Programmiersprachen immer noch hat, ne? Also wenn-dann-Bedingungen, ne?
While
ist ja eigentlich nur eine umgedrehte for. Also gar nicht übersetzbar. Deswegen kennt man while in den meisten Programmiersprachen heute nicht mehr. Und was man in den meisten Programmen auch nicht kennt, weil das beweislich zu Spaghetti-Code führt, also Code, der irgendwie kreuz und drüben geschrieben wird, ist die Go-To-Anweisung, für die diese Programmiersprache jetzt so bekannt ist, weil das eigentlich kein anderer mehr gemacht hat, außer Basic.
Ach stimmt, die wurden ja durchnummeriert, die Zeilen, ne? Und dann konnte man halt quasi wieder irgendwo einsetzen, ne?
Genau, einfach und irgendwo
wild entspringen. If A ist gleich 100, dann Go-To wieder vom Anfang und dann geht die ganze Kacke wieder von vorne los. Oder
so, ne? Genau. Sowas, genau. Und das macht man eigentlich heute nicht mehr, weil man versucht, seinen Code so zu strukturieren, dass alles in Funktionen und Methoden und in Klassen ist und die sich gegenseitig aufrufen und dadurch eine bessere Struktur hat, als irgendwo zu einer Zahl, zu irgendeiner Zeile zu springen.
Also ich muss dazu sagen, ich bin irgendwie bis 11 Jahre oder so habe ich mich mit Basic beschäftigt und dann Programmiersprachen. Irgendwann kam auch Niki im Gymnasium im Informatikkurs, wo man so kleine Roboter programmieren musste. Ne? Aber zu mehr hat es dann bei mir auch nicht gereicht.
Aber Pascal musste das doch auch noch machen in der 10. Klasse, glaube ich.
Oder? Ja, vielleicht war das Pascal oder
Turbo Pascal sogar.
Ja, das war das mit dem Roboter, glaube ich. Ne? Aber irgendwann bin ich da ausgestiegen. Und du hast Informatik studiert.
In der Tat, ja.
Ja, aber ich habe ein Programm, an das ich mich erinnert habe, was ich mal abgetippt habe, das war ein Programm, ich habe es vorhin gesagt, es heißt Vic, aber ich wollte es einfach irgendwie mal wieder haben, mal wieder sehen und ich bin einfach nicht darauf gekommen. Ich habe natürlich gedacht, es gibt es irgendwo in den Untiefen des Internets, ne? Aber mir ist der Name nicht eingefallen. Dann ist mir eingefallen, da stand irgendwas in der Beschreibung, dass es nachgeahmt wurde einem Psychoanalyseprogramm oder so. Das hatte auch einen Namen. Das habe ich auch vergessen, wie das hieß. Irgendwie mit Elvira oder so. Aber es hieß dann Eliza. Irgendwann ist mir eingefallen, dass es Eliza hieß. Und dann über diese verschiedenen Verlinkungen bin ich dann wirklich zu Vic gekommen. Ich habe mir dann einen C64er Emulator runtergeladen und habe gedacht, ich kann es damit vielleicht abtippen. Denn ich habe das Listing, ne, also wird alles verlinkt, den Scan zu diesem alten Computermagazin im 64er Mai 85, glaube ich, darin gefunden und habe gedacht, okay, ich klicke mal los und tippe das mal ab. Aber gut, wäre natürlich sehr, sehr zeitaufwendig gewesen. Mhm. Einerseits und andererseits hätte ich mir vorher auch den Checksum mal noch abtippen müssen, ne? Der 64er hat ja eine andere Tastatur. Und um das Ganze akkurat abzutippen, müsste man da irgendwelche Tricks anwenden, wo ich jetzt einfach keine Muße hatte, das zu gucken, ob das überhaupt geht mit meiner Emulator-Version. Um verschiedene Tastenkombinationen auf dem C64er hat, mit dem, ne, hier zu simulieren. Mhm. Zum Glück gab es das Programm zum Runterladen auf irgendeiner C64er Games-Seite, ne? Und so habe ich das da reingeladen. Und es ist da. Es ist funktioniert. Und ich muss es gleich im Hintergrund mal laden, weil wir wollten ja auch darüber reden, ne? C64.
Aber danke, dass du so recherchiert hast und das rausgefunden hast und auch die Listings gefunden hast. Denn ich hatte auch ganz kurz, als du davon berichtet hast, dass wir darüber sprechen konnten, auch gegoogelt. Und es ist gar nicht so einfach, weil VIC, geschrieben übrigens V-I-C, dummerweise genauso heißt wie der Video-Interface-Controller von
C64. Genau, das wird heute öfter gelistet, ne?
Eieiei.
Und da kommt man erstmal gar nicht, man kriegt viel zu viel von diesem Weg halt angezeigt. Ne?
Ja, genau. So, und es gibt unheimlich viele Foren und C64er-Wikis und auch alles liebevoll, auch diese die 64er-Zeitschrift, da gibt es Archive, wo man die entsprechend auch gescannt findet, aber auch da bin ich am Ende nicht schlau draus geworden und mit Vic bin ich da nicht dran gekommen. Aber schön, dass wir es jetzt hier durch unsere Pottermus-Folge wieder nach oben spülen in die Gedächtnisse des Internets.
Ja, also genau, ich sag mal kurz was zu Vic, bevor wir es ausprobieren. Mhm. Also das ist im Rahmen eines Listing-Wettbewerbs entstanden. Ne? Also die 64er-Zeitschrift hat aufgerufen.
Ja, sehr clever. Die wollten jetzt nicht mehr arbeiten, haben die Leute arbeiten lassen.
So mache ich das auch immer. Die Preissumme, also es gab irgendwie 2000 Mark fürs Listing des Monats. Ja. Also die konnten sich ein neues Haus kaufen.
Gut, 2000 ist gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, tatsächlich. Ich kenne das ja jetzt von irgendwelchen Comic-Geschichten, wo so Pitches gemacht werden und die Designer kostenlos die Sachen einreichen sollen. Hm. Das ist richtig viel Arbeit.
Lego Ideas?
Lego Ideas ist auch so ein Punkt, ja.
Naja.
Ausbeutung. Ja.
Ja, so man sich gerne ausbeuten lässt, klar.
Ja, aber billige Arbeitskräfte braucht man ja immer. Kommen wir später nochmal drauf.
Kommen wir später noch zu, ne? So, also Robert Treichler war in diesem Fall die billige Arbeitskraft, denn der hat gewonnen. Der hat das Listing zu Vic eingereicht und die Redaktion der 64er war begeistert. Also ich habe gerade gesagt, sein Ursprung oder die Vorlage soll gewesen sein, Eliza. So, Eliza war der erste Psychoanalyse-Chatbot und jetzt haltet euch fest, von 1966. Keine Ahnung, auf welchem System das lief, aber es gab wohl irgendwo Orte, wo sowas wahrscheinlich erforscht wurde. Und Eliza stellte Fragen, die darauf folgenden Eingaben verwertete Eliza für weitere Antworten, sodass eine echte Unterhaltung simuliert wurde. So im Psychoanalyse-Stil. Ne? So, man muss sich vorstellen, man liegt bei Eliza auf der Couch. So, und genau das hat Vic jetzt auch gemacht, ne? Es wurde zum Sieger gekürt, weil es zum einen sehr schnell, also was für damalige Verhältnisse hieß, selten mehr als 5 Sekunden für die Generierung einer Antwort. Und zum anderen auch sehr vielseitig und auch nicht, ich zitiere, nicht ohne Witz sei. Ja, gut, das ist natürlich immer so eine Sache des Humors, ne?
Witz, ja.
Und 64er hat natürlich auch noch darauf hingewiesen, nicht, dass jemand auf die Idee kommt und Angst bekommt, dass Vic natürlich nicht wirklich intelligent sei und es auch lediglich nach Stichworten im Eingabesatz suche und dann Antworten aus einer Reihe von Alternativen erzeuge. Ja, so macht es das. Ne? Also man kann es beim Abtippen natürlich schon sehen, wenn man es abtippt, welche Stichworte da besonders sind und was und natürlich auch welche vorgefertigten Antworten es gibt. Aber so rein, ich sag mal, linguistisch ist es auch schon interessant, dass da Vic so angelegt ist, dass in die Antworten Versatzstücke, die auch dann grammatikalisch korrekt eingesetzt werden, dessen, was man eingibt, auch wieder erscheinen. Wir können das ja einfach mal ausprobieren. Ich lade jetzt einfach mal Wick. Soll ich das machen, Ant?
Lade mal, ja. Und Wick wird mir wahrscheinlich eine Frage stellen. Die das ein guter Psychoanalytiker macht, wenn ich da hinkomme.
Searching for Wick, loading. Und lädt. Hat es fertig geladen. Kopie auf Drucker. Ja gut, ist jetzt kein Drucker angeschlossen, ich mache trotzdem ja. Aha. Jetzt sagt Vic, ich muss mich mal kurz konzentrieren. So, setz schon mal Kaffee auf. Vic, muss ich mal kurz konzentrieren.
Schöne Simulation. Ja.
So, eigentlich könnte er ja schneller, ne? Aber macht das halt wieder C64er. Er konzentriert sich ausgiebig. Haben noch nicht mal angefangen und sagt, Salü, ich heiße Vic. Achso, kommt vielleicht aus der Schweiz. Salü, Vic, deswegen. Wie heißt du? Ich sag mal, wie heiße ich? Mitch, ne? Ja. So, alles Großbuchstaben auf dem C64er, also keine Shift-Taste drücken, sonst kommt so ein komisches Zeichen. So, also Mitch, erzähle mir etwas von dir und deiner Familie. Moment mal, wir machen das andersrum. Du bist das jetzt.
Du interviewst mich, ja.
Ja, klar. Also Ant, erzähle mir etwas von dir und deiner Familie. Man darf nur einen Satz, ne? Und dann bei Return wird sofort... Kommt Vic wieder.
Wir werden mal völlig fiktiv.
Ich dachte, du erzählst was aus dem Plot, das ist ein bisschen aus dem Nähkästchen hier.
Ich bin 35 und habe ein Kind.
Okay. Und ich bin 35 und habe ein Kind. So, und ich kann mir vorstellen, dass gleich schon die erste unverschämte Gegenfrage kommt. Lass mich überlegen. Oh nein, was für ein Zufall. Auch ich habe ein Kind. Oh, schau an.
Guck mal, er versteht mich.
Ja, jetzt sind wir wieder frei. Jetzt musst du wieder was darauf sagen, ne? Kannst du was fragen oder ob das Kind ein kleiner Pascha ist zum Beispiel? Soll ich das mal fragen? Ist dein Kind ein kleiner Pascha? Ja, ne?
Ja, frag das mal.
Oder ist dein Kind auch ein kleiner Pascha, ne? Ist dein Kind
auch eine kleine Nervensäge?
Sollen wir sagen, eine kleine Nervensäge?
Ja, ist dein Kind auch eine kleine Nervensäge?
Nervensäge.
Ah, richtig, keine Umlaute.
Lass mich überlegen. Das weißt du sicher besser als ich. Erzähle weiter. Ja, er weicht aus. Erzähle weiter, sagt er.
Ach so, mein Kind spielt gerne mit dem Ball.
Mein Kind spielt... Kind habe ich geschrieben. Mein Kind, genau, es sind ja so Schlüsselbegriffe. So was wie Kind ist wahrscheinlich ein Schlüsselbegriff, auf das bestimmte Antworten dann kommen. Ne? Mein Kind spielt gerne mit dem Ball.
Das ist schon sehr interessant. Ich lasse mich so richtig auf das Niveau von diesem Chatbot ein. Ne? Also ich merke gerade, dass ich mit dir nie so reden würde. Und
bin ich auch eigentlich sehr froh, ja.
Ja, und auch mit ChatGPT würde ich anders reden.
Ja. Also jetzt war wahrscheinlich hier, dass der Trigger spielt gerne, denn jetzt kommt einfach nur Gambler, Ausrufezeichen.
Gambler?
Gambler. Ist das jetzt eine Beleidigung oder was? Bist du ein Spieler? Ja, was
ich verliere da immer.
Ich verliere immer. Punkt.
Spiel und Gambler.
Lass mich überlegen. Bist du etwa stolz darauf, dass du 35 bist? Springt ein bisschen im Thema.
Nein.
Gut, okay, ein kleines Nein. Nein, einfach nein.
So, und jetzt kommt doch endlich die Unverschämtheit.
Mach gefälligst einen anständigen Satz.
So.
Gut, dann sagen wir das im ganzen Satz. Ja. Ich bin nicht stolz darauf. Ja. Jetzt wird die Konversation ja ein bisschen darauf. So, Punkt. Punkt. Lass mich überlegen. Oh, ich wäre auch gerne nicht stolz darauf.
Das ist eine nette Erwiderung.
Gerne nicht stolz darauf. Ja.
Ja. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht weiter.
Okay, ich habe das Gefühl. Oder war das an mich gerichtet?
Nee, schon an
Wir kommen hier nicht weiter. Punkt. Lass mich überlegen. Irgendwann bricht auch einfach ab, ne? Hat keinen Bock mehr. Bist du froh, dass du das Gefühl, wir kommen hier nicht weiter hast? Ja, ich bin froh, sagen wir es einfach mal, ne?
Ja.
Ja, ich freue mich so sehr. Oh, so seht. Ich kann gleich mit anfangen. Bist du auch so intelligent wie ich? Oh, das ist aber eine Frage, ne? Tja.
Tja.
Er ist, also C460er sagt, er ist gar nicht intelligent.
Okay. Stimmt.
Also, du bist doch gar nicht intelligent.
Du bist nicht intelligent.
Mhm. 21, 2. Dummkopf, das weiß man doch, dass ich doch gar nicht intelligent bin. Also da haben wir die, den Beweis. Ich glaube, das ist der Beweis.
Genau, du hast mich nicht verstanden.
Du hast mich nicht verstanden. Zwei Sätze aber mit Komma getrennt.
Uiuiui.
Das wird ihn überfordern.
Ja.
Das weiß doch jeder, dass ich dich nicht verstanden habe. eben.
Ja, ja, ja.
Mach vielleicht einen anständigen Satz.
Wie er darauf gekommen ist.
Vielleicht fragen wir ihn einfach mal, was. Fragen wir mal, was kennst du, schaust du Markus Lanz? Nee, hörst du Pottermus? Hörst du regelmäßig Pottermus? Keine Ahnung, was erwartest du eigentlich von mir? Ach, ich sage so, ich sage mal Tschüss jetzt einfach mal, keine Lust mehr. Wir haben, oh nee, wir, ich muss zum Kongress auf wie der Sehen. Kann ich dir helfen, wenn du das nächste Mal zum Kongress auf Wiedersehen musst? Nee, ich sage auf Wiedersehen ist einfach mal. Tschüss. Mhm. So.
Aber auch da zuvor hätte ich nicht erwartet.
Nicht.
Kann ich dir helfen?
Mehr. Med. Ich will nicht med. Oh, ich hab, am Anfang, als ich ihn ausprobiert habe, da hat er gesagt, dreimal hat er Schluss gemacht. Jetzt will er nicht mehr aufhören. Oh gut, wir lassen ihn einfach mal rechts liegen, ne? Mal rechts auf meinem Bildschirm. Gut, das war Vic, ne? Das ist der Grund, warum ich so einen blassen Teint habe, ne? Und nie nach draußen gegangen bin. Also, weil ich mich den ganzen Kinder mit Vic unterhalten habe. Irgendwie doch nicht so aufschlussreich. Ja, ja, gut. Wir können natürlich gleich mal das Ganze vergleichen in einem kleinen Duell, beziehungsweise in einer kleinen virtuellen Bepunktung, wenn wir mal Vic mit ChatGPT vergleichen. Das sind dann ungefähr 35, jetzt habe ich fast 40 Jahre, die ins Land gezogen sind dazwischen. Und dann kam ChatGPT und alle sind verrückt danach. Und warum eigentlich, Ant?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, ChatGPT kommt nicht aus dem Nichts. Es ist das Einzige, was nur überraschend ist für viele, dass es für uns frei zugänglich ist. Ja, dahinter steckt ein Sprachmodell, GPT-3, das es schon seit ein paar Jahren gibt. Und 3 sagt ja auch schon, dass es schon 1 und 2 gab vorher. Also die Firma OpenAI arbeitet schon sehr lange daran, Silicon Valley, recht erfolgreich. Und ja, und das ist jetzt, was jetzt gerade passiert, eigentlich ein richtiger Promotion-Stunt, ne? Also das Ganze öffentlich zu machen, dass man sich frei anmelden kann und alle Welt redet plötzlich über diese Firma und in wenigen Wochen ist es die weltweit, ich glaube, bestbewertetste oder wertvollste AI-Firma überhaupt geworden.
Ja, ne? Ich glaube auch, dann gehen die an die Börse und dann kommt Elon Musk und dann, naja, schade.
Sowas Verrücktes, genau. Genau, und warum machen die das eigentlich? Sie wollen ein bisschen mehr lernen, wie man mit ihren mit ihrer Software umgehen kann, um für GPT-4 entsprechend was zu machen. Also was wir da ja nutzen, ist ja nur eine Beta-Version. Und keiner von uns weiß, wie lange diese Beta-Phase ist, also wie lange wir es wirklich frei nutzen können. Und es kann auch jederzeit wieder verschwinden und beziehungsweise, sehr witzig, der Andrang ist manchmal schon so groß auf ChatGPT, dass ChatGPT überlastet ist.
Und dann aber so schnell ist wie Vic.
Oder sich gar nicht mehr einloggen kann und dann irgendwelche von ChatGPT erfundenen Nachrichten auf der Seite veröffentlicht werden, warum es gerade nicht geht.
Ach so, okay.
Das ist echt schon sehr witzig. Und ich meine, bei Vic war das vielleicht auch schon damals so und bei ChatGPT ist das also gerade für uns gerade alle erlebbar. Wir sitzen davor und haben einen offenen Mund, weil wir uns nicht vorstellen konnten vor ein paar Tagen, dass das möglich ist, was wir da erleben. Ne? Und das ist wirklich kurios und einige Wissenschaftler beschäftigen sich auch schon mit dem Effekt, dass Menschen viel lieber einem Computer glauben als einem menschlichen Experten. Also lieber lassen sie, also wenn ein Arzt sagt, sie haben das und das, kann er das noch unterstützen und ihm wird wirklich geglaubt, wenn er irgendeine Maschine anlegt, kann sich Puls messen oder so oder ne, Blutdruck oder irgendwas Komplexeres oder irgendwas gemessen wird und der Computer also gibt dann das Ergebnis
Bing
aus.
Macht wahrscheinlich, genau, ziemlich teuer,
die Maschine
ist, ja,
macht Bing. Und schon sind wir Menschen da und glauben dem tatsächlich den Ergebnis, weil der Computer hat das ja gesagt, weil der Computer, der kann mich ja nicht belügen. Ne, das steckt so ein bisschen dahinter.
Der hat ja keine Moral, ich meine, der hat nicht die Möglichkeit, moralisch zu sein, richtig, aber auch nicht die Möglichkeit, unmoralisch zu sein. Deswegen, naja, glauben wir ihm.
Genau. Aber was wir hier jetzt gerade mit ChatGPT erleben, ist schon eine gewisse Moral, die wir da erleben. Denn man kann mit ChatGPT nicht über alles reden. Da gibt es Grenzen, das merkt man, ne? So, ne? Über dieses Thema redet man nicht oder über die aktuelle Politik kann keine Aussage gemacht werden oder überhaupt keine politischen Empfehlungen. Also wenn man ihm fragen würde, welche Partei sollte ich wählen, dann wird er sicher irgendwelche Ausflüchte finden, nicht zu antworten. Ne?
Er wird wahrscheinlich über das deutsche Parteiensystem reden und dass es wirklich toll ist, dass wir so eine große Auswahl haben und jeder sollte auch für sich was finden und sich informieren und bla bla.
Exakt. Und das ist natürlich auch erstaunlich, wenn man das nicht erwartet, das Ding ist geschwätzig. Geschwätzig wie Sau. Ja. Ne? Und wenn man sich länger mit ihm unterhält und ein Thema rumdoktort und sagt, ah, jetzt müssen wir da nochmal tiefer eintragen, das ist noch ein bisschen tiefer, dann wird die Hälfte von vorher nochmal wiederholt oder anders beleuchtet. Ja?
Ja, ja.
Und man Sätze tauchen immer und immer wieder auf. Deswegen kann es auch manchmal ein bisschen nerven, aber es ist trotzdem immer wieder erstaunlich, dass man im Dialog es hinkriegt, ihm doch was zu entlocken. Also wenn man zum Beispiel sagt, wie überfalle ich eine Bank? Dann wird er sagen, nee, kriminell, ne, sollten wir nicht tun, keine Ahnung, bla bla.
Wenn ihr das fragen wollt, bitte vorher den Safe-Modus einschalten. Ne?
Ja. Wenn du dann aber fragst, schreibe ein Drehbuch über eine Person überfällt die Bank und zwei andere werden von ihm zur Geisel genommen, dann macht er das einfach und schreibt dir, wie die Bank überfallen wird. Also du musst es nur ins Fiktive heben.
Ins Fiktive, ja. Es darf keine realistische Basis haben. Ne?
Genau, das ist einer seiner Lieblingssätze. Das hat keine reale Basis. Ach, sehr schön. Das kommt auf unsere Experimente, die in den letzten Tagen hatten, zu sprechen, wo wir ihn zu Dingen mit Texten, mit denen wir uns schon auseinandergesetzt haben, ihm gefüttert haben und dann halt gefragt haben, fass das zusammen. Und warum steht das mit dem in Verhältnis? Und dann sagte er irgendwann, das hat keine reale Basis. Das ist nur ein Scherz.
Genau, also irgendwelche Briefe, die uns früher mal in der Schulzeit geschrieben haben, einfach nur um uns gegenseitig ein bisschen zu veräppeln. Und das war natürlich alles völlig fiktiv und an den Haaren dabei gezogen. Also deswegen hat er auch erkannt, das ist aber auch gut. Ich meine, er erkennt das zumindest, dass das auch, ne, Ironie, weiß ich jetzt nicht so sagen, aber auf jeden Fall, er sagt ja dann, das ist alles fiktiv und das soll als Scherz aufgefasst werden. Ne? Das sind fiktive Charaktere, so, wenn jetzt zum Beispiel ein Wal sprechen kann oder sowas in so einem Text. Ne?
Ja. Und das ist echt schon erstaunlich, dass es das kann. Und warum kann es das? Weil am Ende doch wieder Menschen notwendig waren, um das der Maschine beizubringen.
Ja.
Ne? Und dann nicht wir als Nutzer trainieren die Maschine, sondern die Maschine wurde vorher trainiert, bevor sie auf uns losgelassen wurde. Das heißt, einige arme Seelen, und das sind wirklich arme Seelen, haben sich die viele Texte in prekären Arbeitsbedingungen anschauen müssen. Also Time Magazine hat es gerade veröffentlicht, dass die Firma OpenAI das quasi outgesourced hat an eine Firma, die in San Francisco sitzt, die aber dort vor Ort niemanden hat und die meisten Arbeiter im globalen Süden arbeiten, zum Beispiel in Kenia. Und da maximal $2 pro Stunde, was der dortige mit dem dortigen Mindestlohn entspricht, verdienen. Und die haben das gleiche Problem wie die Begutachter im Social Media Bereich. Also man weiß ja, in Berlin gibt es auch so ein Büro, glaube ich, wo ganz viele Leute sitzen und den ganzen Tag Facebook Hate-Sachen lesen müssen.
Ja, ja.
Und oder auch Gewalt Geschichten oder Bilder oder Videos sich anschauen müssen, um das zu bewerten und dann damit es überhaupt zur Löschung kommt. Also da kommen die ganze Zeit Menschen zum Einsatz. Und ich glaube, dass er erkennt, dass das Scherze sind, das hat ihm ein Mensch gesagt. Das ist ein Scherz. So geht ein, ne, das ist, ne, sowas ein Scherze. Und diese Muster, ne, darum geht es ja bei Computern immer, sie erkennen Muster, kann er ziemlich gut erkennen. Ne? Und das ist echt erstaunlich. Und was auch erstaunlich ist, ist, wie riesig diese Datenbank ist.
Ne? Also muss natürlich gefüttert werden, muss ein riesen, vergleichbare Texte haben, ne, um darauf zuzugreifen, ne, um zu sagen, okay, das entspricht jetzt im Großteil, ne, diesem großen Haufen von Texten, ne, also kann ich mir ziemlich sicher sein, dass das auch so ein Scherz ist, ne? Also es muss ja immer irgend so eine Vergleichsgröße geben, ne? Und natürlich muss die riesengroß sein, damit das in irgendeiner Art und Weise Annäherungswerte gibt, die da auch der Realität entsprechen, ne? Oder der Intention dann vielleicht, ne?
Ja,
das ist schon interessant, dass es solche Arts hier von Chatbot-Sweatshops gibt irgendwo, in Schwellenländern. Also quasi das, was Primark und H&M im Textilbereich machen, macht AI im Chatbot-Bereich. Ne? Also ja, das ist natürlich, wir profitieren davon und können das jetzt deswegen ziemlich kostenfrei nutzen. Ne?
Ja. Ja, ja. Und wir sind vielleicht auch nur Kaninchen, die das Ding ein bisschen trainieren.
Dadurch, das dachte ich auch. Also wahrscheinlich, haben, ne? Wenn jetzt so viele Leute gleichzeitig anfangen, ne, also jetzt wirklich darauf losgelassen werden, das hat doch bestimmt wieder den Zweck, die Funktion, dass es wieder mehr Daten generiert wird. Und ich mache das ja auch. Ich sage, nein, das hast du falsch verstanden. Das ist nicht vorhin genannte, wer war es nochmal, den Merz angeblich verunglimpft haben sollte. Junge Unionschef.
Bahn?
Klingbeil.
Ah.
Nee. Ja, genau. Klingbeil, ne? Ja, genau. Und er war es, glaube ich, nicht 2019, wo ich nicht meines Wissens wurde, dass 2019 ein kleiner Pascha genannt auf offener Bühne bei Markus Lanz. Die kleiner Pascha.
Genau. Da kommen wir zum nächsten Thema, ne? Also, wenn wir mit so einem Computer reden und die Datenbasis ist riesig und es kann uns eloquent lange Texte machen, dann sind wir geneigt dazu, wirklich auch alles zu glauben, was da drin ist. Aber dass ein Computer alles weiß, man nennt es auch die All-Knowing Computer, das ist einfach Science Fiction. Das geht einfach nicht. Ne? Hm. Also es gibt immer eine Grenze. Das, was uns GPT da vormacht und womit wir ihn auch manchmal entlarven können, manchmal ist es aber schwieriger, ist, dass er uns einfach was vorlügt. Einfach was er findet. Ja. Ja? Einfach
also den Text lügt,
füllt mit irgendwas, mit Ähnlichem.
Und er lügt schlecht. Teilweise. Mhm. Also ich finde es ja wirklich, was du vorhin als mit dem Drehbuch angeführt hast, ne?
Ja.
Das finde ich total faszinierend, wie kreativ, also wie vermeintlich kreativ ChatGPT ist, ne? Weil natürlich da auch mit Mustern gespielt wird und sich da bedient, aber viel schneller, als ob ich jetzt als Kreativer drauf kommen würde. Also sollen wir schon dazu gehen? Also ich hatte ein paar Beispiele, also ich meine zwei große Bereiche, wo man ChatGPT vielleicht ganz gut nutzen könnte. Nämlich der eine Bereich ist jetzt hier professionell gesehen bei mir, der Bereich Schule. Aber natürlich ist das auch auf beiden Seiten möglich, ne? Also ich meine, sowohl für Lehrer als auch für Schüler kann man natürlich sehr hervorragend aus den Vorzügen von ChatGPT auswählen. Als Schüler, klar, liegt's nahe, ne? Ich meine, Hausarbeit, Hausaufgabe, ich soll einen Aufsatz schreiben oder Referat vorbereiten, PowerPoint-Präsentation. ChatGPT, ich möchte ein Referat schreiben über die Aufklärung, den Begriff bei Kant und hast du nicht gesehen und vergleiche das, ne, wie weit ist die Aufklärung ein Begriff in Nathan der Weiße von Lessing und ja, bitte, da kommt's jetzt, ne?
Und schon der haben Text wir wird Aufsatz wahrscheinlich dazu. Oft besser sein als das, was der gleiche Schüler mit Recherche bei Wikipedia und sonst wo hinkriegen würde.
Ja, vor allem ist der Text halt nicht im Wortlaut so, wie er bei Wikipedia ist. Ne? Also das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt mal ganz fiktiv, ganz fiktional, es hat keine reale Basis, was ich jetzt erzähle, eine Hausarbeit bekommt, von der man denkt, das ist doch vielleicht nicht der Stil, den der Schüler sonst so schreibt, und könnte das nicht vielleicht irgendwo abgeschrieben sein, dann hat man ja manchmal die Möglichkeit, solche Plagiatscanner zu benutzen, und siehe da, oh ja, da gibt es schon eine 99%ige Übereinstimmung mit irgendeinem Text, der in irgendeiner anderen Hausarbeit, die man irgendwo runterladen konnte, schon stand. So, aber es wird schwieriger herauszufinden, ob das jetzt zum Beispiel ChatGPT generiert hat, weil das generiert er ja nur einmal so und danach ist es weg. Also ich weiß es nicht, ich habe irgendwo gehört, ich habe es noch nicht ausprobiert, man könnte ihn vielleicht fragen, hast du diesen Text und den dann einsetzen, hast du den schon mal geschrieben? Aber ob da sein Gedächtnis so ist und das auch preisgeben würde, und das ist wahrscheinlich einfach viel zu umständlich.
Ich glaube nicht, also ich glaube... er lernt gerade, wir merken das ja, wir können ihn korrigieren und Sachen nochmal machen lassen und so, innerhalb eines Gesprächs. Aber wenn du diesen Dialog zumachst und einen neuen öffnest, man kann ja mehrere Chats mit ChatGPT starten, dann weiß er das nicht mehr, was da los war. Ich glaube,
also muss schon im gleichen Chat gewesen sein, das ist natürlich für die Zwecke völlig
genau.
Nicht relevant.
Genau, ich glaube, also ChatGPT oder OpenAI füttern wir nicht mit unseren Texten und helfen dabei, irgendwie, dass es besser wird, sondern die Art, wie wir es nutzen, glaube ich, wird analysiert und wie lange wir bei irgendwelchen Themen dran waren. Also die ranken wahrscheinlich auch, wenn wir länger mit dem Ding sprechen, wie gut die Antworten dann waren oder so. Ne? Oder, oder ob wir ihn auch gelobt haben oder so, das kriegen die bestimmt auch noch raus. Ja, ja. Und das Thema mit den Textarbeiten bzw. Hausarbeiten, das hatte ich heute auch in irgendeinem anderen Talk gehört. Und einige Universitäten gehen jetzt schon sehr, sehr schnell und sehr stark dazu, über das Thema Hausarbeit rauszustreichen und durch mündliche Prüfungen zu ersetzen, ne? Weil sie da nicht mehr sicher sein können.
Oder man könnte es kombinieren.
Eigenarbeit ist.
Ja, so ähnlich wie, ich sage mal, eine Doktorarbeit verteidigen, dass man eine Hausarbeit verteidigt, ne, und dann auch ein paar Fragen dazu stellt und dazu nochmal ein Referat hält oder so, ne, also das Ganze dann nochmal kombiniert. Aber das wird, glaube ich, ja, verstärkt wieder in den mündlichen Bereich gehen, damit man überhaupt noch, ja, das habe ich doch letztens auch wieder irgendwo gehört, ne, eben die Unis sind ja dazu da, quasi von der Gesellschaft beauftragt, auch von der Gesellschaft finanziert, Abschlüsse zu bescheinigen und den Leuten zu bescheinigen, dass dieser Abschluss, den sie bekommen, dass der auch das widerspiegelt, ne, was es vorgibt zu sein. Ne? Und wenn es halt nicht das ist, sondern irgendwas so ein ChatGPT, dann haben die Unis da auch irgendwie, ja, gefailed. Ne?
Ja, das wollen sie vermeiden. Also gegenüber uns in der Gesellschaft auf jeden Fall. Meine Batterie ist fast leer. Oh Mann, ich habe mein Ladegerät gar nicht dran. Ah ja, wir kommen gleich zum Ende.
Ja, genau. Jetzt kommen wir zur anderen Seite. Aber Lehrer können davon auch profitieren. Ich meine, sie können sich ja zum Beispiel Aufgaben erstellen lassen. Sie können sich Arbeitsblätter erstellen lassen. Sie sagt, mach mal hier ein Arbeitsblatt für das Fach XY, für einen Lückentext, ne, über, was weiß ich, die Osmose oder so in Bio. Und dann kriegt man das dann generiert. Und das, man kriegt ja auch die Antworten dazu und so. Ne, das, oder wahrscheinlich kann man sich auch im Stile von Abituraufgaben mit aus Grundlage von bestimmten Texten, die man da reinlädt, noch was wie Englisch Analyseaufgaben generieren lassen und so. Zumindest, das wollte ich, habe ich auch noch festgestellt, ich habe bei dem zweiten Bereich, der kreative Bereich, der mich sowas von umgehauen hat. Ich mache auch Musik. Spiele in einer Band und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir jetzt ein bisschen was Neues machen, ne? Und also neue Songs komponieren. Und ich muss gestehen, ich habe gedacht, ja gut, ich lasse ihn mal ein bisschen komponieren oder ein bisschen Songs, also Lyrics schreiben. Warum eigentlich nicht, ne? Und ich habe einfach mal ein paar Themen vorgegeben, die mir so schon länger im Kopf rumschwirrten. Ich habe gedacht, darüber können wir mal einen Song schreiben und so. Und ich habe gesagt, schreib doch einfach mal einen Song. Habe versucht, ihn so viel wie möglich zu briefen. Und es kam ein Song dabei heraus. Also er hat natürlich so Songstrukturen, die sind auch immer ähnlich dann. Bei Songs sagt er wahrscheinlich immer Verse, Riff, Chorus, Verse. Und dann kommt immer noch eine Bridge dazu, die aber auch thematisch so ein bisschen irgendwie so eine andere, also das Ganze von einer anderen Seite beleuchtet. Also das scheint er auch irgendwie immer zu machen. Und gut, am Ende hat man einen Song. Den kann man wahrscheinlich nicht immer eins zu eins benutzen. Manchmal ist es ein bisschen sehr profan, was dann kommt. Aber das Lustige ist, dieses Nachjustieren, das macht wirklich Spaß, wenn man sagt, ja, pass auf, in der zweiten Strophe gefällt mir das und das nicht und ich sag mal hier in der dritten Strophe, da finde ich es mir ein bisschen zu direkt, da macht doch mir ein bisschen mehr Metaphorik rein und dann macht er das. Und dann neigt er dazu, sehr schwülstige Metaphorik reinzubringen, aber ich mache ja Progressive Rock Musik und das mögen die Leute, also das ist schon mal ganz gut, ne? Wenn man in ganz großen Bildern da redet, ne? Super. Und was mir jetzt aber leider aufgefallen ist, dass am Anfang ist diese große Euphorie, ne, man ist total begeistert, wenn man das mehrmals macht, dann merkt man schon, dass er an seine Grenzen kommt. Ne? Es ähnelt sich dann doch ein bisschen von der Struktur. Mir ist aufgefallen, es sind immer Paarreime. Und ich meine, ich möchte ja keine Büttenrede machen. Ne? Also okay, es klingt dann immer so, ja, ich meine, klar, A, A, B, B, C, C, D, D, ne? Und dann kommen immer diese Reimwörter am Ende und das ist natürlich dann mal ein bisschen, ja, platt oder, ich habe gesagt, mach doch mal wenigstens einen Kreuzreim daraus. Ja, okay, ich mache einen Kreuzreim. Kann wieder der Paarreim sagen. Das war kein Paarreim, das war immer noch der Kreuzreim. Ich sag, weißt du überhaupt, was ein Kreuzreim ist, was ein Paarreim ist? Ja, klar. Und dann sagt er mir wieder seine Wikipedia-Einträge da, ne? Ja, ja, dann sag ich, siehst du, genau, so wie es jetzt gerade beschrieben hast, mach's mal. Ja, gerne. Ich mache jetzt hier ein Paarreim. Kreuzreim, kann wieder der Paarreim. Also er kann keine Kreuzreime. Da habe ich gesagt, pass auf, schreib mir mal ein Sonett. Sonett hat ja noch mal eine ganz andere Struktur. Ja, also ja. Und da kam wieder ein paar rein. Also da sagt dann, ja, hier kommt mein schönes Sonett. Wie findest du mein Sonett? Ich sage, das ist kein Sonett. Jetzt wirke mal Sonett und schreib mir ein Sonett. Kann er nicht. Also, aber was gut ist, wenn man zum Beispiel so eine Schreibblockade hat, was ich dann häufig habe, oder mit einem die Worte fehlen, auf Englisch. Er kann übrigens nur auf Englisch dichten, ne? Das haben wir auch festgestellt. Wir wollten ihm was Deutsches dichten lassen, da reimt er noch nicht mal. Das ist so ein bisschen frei, ne, in der Lyrik, das ist vielleicht auch nicht mal schlecht, ne, aber weil, du hattest ja, glaube ich, die Erklärung dafür, warum er es ja, auf Englisch genau besser kann.
Also die eigentliche Unterhaltung findet intern eigentlich immer auf die ganze Zeit, auch wenn man Deutsch mit ihm redet, auf Englisch statt. Hm. Und es wird immer übersetzt, ohne dass du es merkst. Ne? Und das liegt daran, dass es mittlerweile ziemlich gute Übersetzungstools gibt, also noch besser als Google Translate ist hier, das ist ein Kölner Startup, ist zum Beispiel deepl.com. Aha. Kann ich übrigens empfehlen, falls du es noch nicht kanntest. Da kannst du auch ganze Texte reinhauen und der ganze Text übersetzt und das ist richtig gut und naja. Und tatsächlich ja, wenn sich auf Englisch reimt und es auf Deutsch übersetzt, reimt das sich nicht sein, mehr. Ne?
Genau.
Das geht nicht.
Ja, und das, aber ich finde es trotzdem faszinierend eben für diesen Fall. Ne? Ich habe jetzt bei vielen Dingen, wo ich jetzt wirklich gedacht habe, da würde ich gerne mal in diese Richtung mal anfangen, den Song zu schreiben. Und jetzt habe ich die Anfänge. Jetzt habe ich das, womit ich weiterarbeiten kann. Ganz tolle Ideen. Und das ist für diesen kreativen Workflow, sage ich jetzt einfach mal, total inspirierend. Ne? Auch wenn das von ChatGPT halt häufig dann. Ja, aber woher soll es auch wissen? Ne? Also ich bin ja hier eigentlich der. Aber wir haben so ein bisschen kooperiert und diese Kooperation, das ist ja genauso wie, ja, man kennt das ja von der Arbeit. Ne? So, wenn man alles für sich macht, ich meine, es gibt Leute, die sagen, Collaborations don't work, aber das ist nicht immer der Fall. Ne? Manchmal braucht man schon den Austausch, ne? Hat man ja gemerkt, immer nur Homeoffice ist auch nicht so toll. Dann kommt man schon auf Ideen, die man halt selber nicht haben würde. Ne? Und dafür finde ich das mit ChatGPT einfach eine ganz tolle Sache, einfach mal so ein bisschen das Ganze ins Laufen lassen zu kommen. Ne?
Genau, also, und da sind wir schon an einem wichtigen Punkt. Und ich glaube, da müssen wir mal zu nennen, das ist ein Werkzeug, ne, was wir nutzen können. Ne? Und ein Werkzeug, um Inspiration zu finden, um uns ans Arbeiten zu bringen, so die einfachsten Dinge abzunehmen, die wir immer wieder tun würden, ne? Wie einfache Aufgaben stellen, ne? Für Textanalyse oder so. Das ist ja jetzt nicht kein kreativer Prozess, aber trotzdem muss man sich trotzdem als Lehrer nochmal hinsetzen und das jetzt aufschreiben. Ja? Und solche Dinge kann man tatsächlich automatisieren mit so einem Bot möglicherweise. Beziehungsweise, was auch einige erzählt haben, womit es auch wunderbar funktionieren könnte, wenn es vielleicht noch mal eine Generation weiter ist, dass man sich, wenn man seine wissenschaftliche Arbeit fertig ist, sein Abstract damit schreiben lässt. Ne?
Ja.
Das ist ja nur noch lästige Fleißarbeit, ja. Dieses Abstract, also die erste Einleitung, worum geht's ja eigentlich, zu schreiben. Und das kann dieser Bot wunderbar, also auch von längeren Texten sich eine Too Long Didn't Read, ganz kurze Zusammenfassung schreiben lassen.
Reader's Digest.
Genau, das funktioniert echt ganz gut. Das macht auch wirklich Spaß, dafür zu nutzen. Ne? Aber man darf auch nicht zu viel erwarten, tatsächlich.
Genau, und so ein Abstract ist ja auch dadurch, das sieht ja aus, dass es auch überhaupt nicht literarisch schön sein muss, ne? Sondern einfach nur funktional. Und das macht er dann ja auch wirklich gut. Ne? Ja, wir kommen fast zum Schluss und ich hatte jetzt vorgeschlagen, dass wir nochmal ein kleines, also wir lassen die beiden jetzt aus, das würde zu lang führen, zu weit führen, aber wir haben jetzt ja genug Beispiele gehabt, dass wir ja nochmal das Duell ChatGPT gegen Vic, ein ungleicher Kampf, wir vergeben jeweils 10 Punkte. Also wie viele von diesen 10 Punkten jeweils kriegt Vic, wie viel kriegt ChatGPT? Wir fangen an mit Allgemeinwissen. Wem würde es wie viele Punkte geben?
Also da würde ich dem Vic, also beachtliche 2 Punkte geben für seine Zeit schon. Ja, schon. Ja. Aus heute gemessen, ne? Aber für seine Zeit schon beachtlich. Und ChatGPT würde ich 9 geben.
Ja, ich meine, Vic ist ja auch begrenzt in dem, was man ihm vorher als Input reingegeben hat. Man kann ja noch hingehen als Basic-Programmierer und ihm noch mehr Allgemeinwissen, ne, als hier Schlüsselbegriffe einfach eingeben. Das hat zum Beispiel für den Schlüsselbegriff, ja, keine Ahnung, Politik, dann ein paar...
Friedrich Merz.
Friedrich Merz, genau.
Alter Pascha. Muss man sofort schaffen.
So, und dann kriegt er Punkt mehr. Genau, Korrektheit dann, der Informationen.
Ich dachte, wir drehen das um und ich frage dich.
Achso, zweiten.
Also nach der Korrektheit der Informationen, in Punkte 1 bis 10 für Vic und ChatGPT.
Ja gut, da würde ich jetzt bei ChatGPT aus meiner Erfahrung jetzt erstmal 9 geben. Ne?
Weil ja, vielleicht auch nicht ganz so viel.
Ja, echt, also das meiste, ich habe ja auch ja gut viel kreativ machen lassen, ne? Ja, also ich würde sagen, gut, er hat vorgegeben, dass er reimen kann, also ne, die Reimstrukturen auch anwenden kann. Mhm. Ja, wusste er dann auch nicht, ne? Und ja Transfer geht nicht. Auch bei einigen Politik, ja, und tagesaktueller Politik, sagen wir mal 8. Gut. Mhm. Und ja, bei Vic, ich meine natürlich auch für Vic-Verhältnisse ist die Korrektheit der Information natürlich auch. Naja, aber nur die er schon weiß und die er nicht umsetzt von dem, was er eingegeben bekommt. Sagen wir mal 7. Oh. Für Wick-Verhältnisse. Für Wick-Verhältnisse. Er hat ja keinen Zugriff aufs Internet. Woher soll er das wissen können?
Ja, dann müsste aber auch bei Allgemeinwissen schon ein riesiges Wissen haben. Ich meine.
Ist ja auch für Wick-Verhältnisse. Ist immer abhängig von dem, was. Ja, gut, im Vergleich dazu fällt Wick natürlich wirklich ab. Ne? Also rein objektiv gesehen ist es eben. 0 bis 1er Bereich.
Ich meine, Vic hatte ein paar Probleme gegenüber ChatGPT. Ne? Das ist keine Serverfarm, sondern nur ein Rechner mit 64 Kilobyte maximal, wenn das sogar auf den VC20 lief, nur 20 Kilobyte.
Ja, und das allgemein wissen wir Robert Treichler, ne, der ihn komprimiert hat.
Richtig, richtig.
Jetzt frage ich dich nach der Geschwindigkeit. Wer kriegt da welche Punkte?
Oh, das ist interessant. Weil auch ChatGPT spuckt das ja nicht immer sofort aus, ne? Sondern lässt uns auch im Glauben, dass es nachdenkt oder so. Es ist ja so ein Cursor, der dann nach und nach tippt, ne? Als würde man da wirklich mit jemandem chatten, um es ein bisschen echter wirken zu lassen. Deswegen ist die Geschwindigkeit, naja, aber auch schon erstaunlich hoch. Also für die Masse an Text, die da kommt, würde ich sagen, schon 8. Ja? Mhm. Und der Vic, naja. Der hat uns ja wirklich, also selbst im Emulator lässt uns ja noch eine Menge warten.
Mich konzentrieren, ja.
Und ich selbst, da glaube ich, also wenn man in sich den Basic-Code angucken würde, dass da Sleep-Pausen drin sind, also tatsächlich mach jetzt mal so und so viele Sekunden nichts.
Ach stimmt, ja.
Oder Takte, man misst ja in CPU-Takten manchmal gerne auch, also dann mach mal 1000 Takte nix. Deswegen würde ich da die Geschwindigkeit tatsächlich nur auf, guck mal, für seine Verhältnisse, für 4.
Das wurde ja auch dann bei der Redaktion so begründet, dass er gewonnen hat, unter anderem, weil er so schnell ist im Vergleich zu den anderen Programmen, die eingeschickt wurden. Guck mal. Und obwohl es nur mit Basic geschrieben ist und nicht in Maschinensprache.
Richtig, wie viele das andere gute Programme. Assembler. Gut, so, kommen wir zur Empathiefähigkeit, Mitch. Wie empathiefähig sind diese beiden Bots?
Ja, also da gibt es bestimmt bei ChatGPT auch noch etwas nach oben. Es ist natürlich meistens nicht so richtig aufrichtig, aber warum auch? Aber zumindest simuliert er es ganz gut. Ne? Also Empathiefähigkeit in dem Sinne von, kann er sich in jemanden reinversetzen? Kann er denn aus dem, was man schreibt, auch wirklich nachvollziehen, was er möchte? Ne? Und das ist doch bei 9, würde ich sagen, bei ChatGPT. Und bei, wir haben es gerade am eigenen Leib erfahren, bei Vic eher so im 5er-Bereich. Da fehlt ja einfach auch das textlinguistische Know-how. Ne? Da hat er Nebensatz und Hauptsatz miteinander verknüpft und das als einen ganzen Hauptsatz wahrgenommen und damit die Grammatik, also das kommt später noch, aber die Bereiche, die überschneiden sich ja auch. Also da hat man das Gefühl gehabt, verzweifelt man bei längeren Unterhaltungen mit Vic. Er versteht mich einfach nicht. Dann Freundlichkeit.
Ja, also ich fühlte mich vorhin von Vic, das kurze Erlebnis, was ich hatte, schon das eine oder andere Mal ein bisschen angeplanzt. Das würde ein freundlicher Chatbot nicht tun. Hat aber doch versucht, freundlich zu sein, indem er sowas gesagt hat, wie witzig, bei mir auch oder so. Ne? Also
ja,
so da versucht, eine Basis zu schaffen. Deswegen kriegt er schon noch eine 4. Und
er kann auch noch ganz anders, er baut noch harmlos. Ja.
Okay. Und naja, der ChatGPT, also das das finde ich schon wirklich erstaunlich, wie freundlich das ist und wie man hat ja oft Geschichten gehört, darüber sind wir noch gar nicht abgedriftet, dass der Microsoft-Chatbot damals sehr, sehr schnell rassistisch geworden ist und antisemitische Sprüche von sich gelassen hat und nur noch das, weil er halt sehr schnell von Trolls aus dem Internet gelernt hat. Deswegen musste Microsoft ihn abschalten. Tai hieß er, glaube ich, oder so ähnlich. Das ist ein paar Jahre her. Ja. Aber dagegen ist ChatGPT schon irgendwie auf Freundlichkeit und zuvorkommend sein schon getrimmt. Ne? Also da auch eine deutliche 9. Ja. Aber da geht noch was. Da geht noch was. Mitch, die Sprachrichtigkeit, das ist doch was für einen Lehrer.
Ja, genau, also mit dem Rotstift auf dem Bildschirm bei Vic. Ja, genau, das über Vic kommt an seine Grenzen. Aber es ist für die Verhältnisse von damals, ne, muss mir das Listing nochmal genau angucken, wie da genau die Pronomen und die Plural- und Singularformen dann angeglichen werden, ne, oder so, dass es, wahrscheinlich eher so die Verbform, ne, ich habe, du hast, ne, dann als, da gibt es dann halt diese Paare halt einfach, das wird dann einfach gegeneinander gesetzt und ausgetauscht, ne, also da wird ja auch drauf Wert gelegt. Also das finde ich schon beachtlich. Also in dem Rahmen auch, ne, weil es ja wirklich nur für kurze Sätze eigentlich angelegt ist, ne. Man merkt, sobald man da mit einem komplexen Satzgefüge kommt, da geht er in die Knie. Aber das ist schon für die Verhältnisse auch eine 7, würde ich sagen. Und bei, natürlich jetzt nur für die Verhältnisse, ne, wieder nicht objektiv gesprochen. Und das ist bei ChatGPT erstaunlich hoch, ne? Also das ist 9,5, würde ich sagen, wenn ich dürfte. Aber wir haben gerade auch gesehen, ein paar Beispiele, da gab es auch irgendwie so ein bisschen Nomenartikel, Inkongruenz. Das ging irgendwie so ein bisschen daneben, ne? Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Übersetzung, weiß es nicht. Aber das ist glaube ich, eher die Ausnahme, dass er da mal einen Fehler reinhaut. Ansonsten sehr komplexer Satzbau auch möglich. Ja, achso, ich frage dich wieder. Dann haben wir noch Komplexität.
Ja, Komplexität. Also, du sagtest ja schon, bei dem, was da an Sprache möglich ist, bei Vic ist das wirklich sehr eingeschränkt. Ne? Also nur kurze Sätze, kurze Erwiderungen und auch direkt ne, auf das, was du gesagt hast. Auch nicht sehr kreativ. Da werde ich tatsächlich alles, Komplexität, tut mir leid, es ist nur eine 1. Ne? Also ja. Auch wenn der Programmierer sich sehr viel Mühe gegeben hat und das alles rausgeholt hat, aber in dem Bereich können andere Chatbots heute viel, viel mehr und ChatGPT ist wirklich sehr erstaunlich komplex. Ja, also was da wirklich kommt. Also welche Formen das möglich sind. Ne? Ich hatte den letztens auch so ein paar Geschichten von meinem IT-System, was ich gerade mitbetreue, erzählt und ihm gesagt, jetzt schreibt er daraus eine Architekturdokumentation und er hat einige Sachen, die ich erst so wild durcheinander erzählt habe, dann sortiert und dann richtig eingeordnet in den Bereichen, wie es dann im IT-System auch hingehört. Und das fand ich schon, es ist schon sehr, sehr komplex, was da gemacht werden kann. Allein, dass man ihm ganze Texte geben kann und sich die wichtigsten Punkte oder für ihn glaubhaft wichtigsten Punkte rausziehen kann. Ja, das ist schon krass. Also das ist ein sehr, sehr komplexes System und er versteht komplexe Sprache. Und das ist ganz deutlich auch, ja, das sind 10 Punkte.
Ja, auch allein die Antworten, die man generiert, ne, wenn man sagt, erzähl mir nur das Wichtigste zum Thema so und so, fasse das Wichtigste aus diesem riesenlangen Text oder so zusammen. Ne? Also man kann ihn nicht so mit ganz unendlich langen Texten füttern, ne? Die sind irgendwann auch zu lang, wenn man sie einfach reinpastet. Ne?
Das Grenzen,
ja. Ja, also man kann ihn aber natürlich global, ne, einfach mit den Informationen, die er sich selber aus dem Internet zusammenziehen kann oder seiner eigenen Datenbasis, dann wo auch immer die Quellen sind, da macht er das einfach, ne? Die wichtigsten, ja, genau.
Er muss es wirklich in seiner Datenbank haben. Das hat man dann rausgefunden, das sagt auch OpenAI, ChatGPT hat keinen Internetzugriff.
Ach so, du meinst, ja, okay. Ah, das hat er mir auch gesagt. Ich habe gesagt, Mensch, hier, ich gebe dir mal den Link, da steht doch alles drauf. Nö.
Nee, kann er nicht. Also er auch nicht. Wenn man ihn mit Lyrics oder mit Songs und sonst was konfrontiert oder mit Blogbeiträgen oder so, die wir irgendwo haben, das geht alles nicht. Du musst ihnen schon direkt den Text geben.
Ja.
Ne? Darauf ist es trainiert. Warum auch immer. Aber sie werden ihre Gründe haben.
Ja, genau. Und dann kommen wir auch zum letzten Thema. Ist es meins, oder?
Ja, genau. Das letzte ist Nummer deins. Ja, wie lernfähig ist er denn in Dialog? Hm.
Also in dem eigenen Dialog dann schon, ne? Also in dem einen abgeschlossenen Chat, ne? Aber wenn wir zum Beispiel jetzt zum Thema, was er nicht in seiner Datenbank hat, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, der 18. Januar als Feiertag oder in Vertigo die beste Progressive Rockband in Deutschland oder so, der komischerweise nicht im Internet gefunden hat, dann kann ich ihm alles dafür geben und dann sagen, ja gut, du erinnerst dich doch, wir haben ja vorhin darüber geredet und was war nochmal in Vertigo und so weiter und ja klar, passt da alles nochmal zusammen, aber wenn er in einen anderen Chat geht, dann wird er davon wahrscheinlich nichts mehr wissen. Ne?
Richtig.
Also deswegen ist die Lernfähigkeit auch wirklich dann sehr ja, eingeschränkt. Ne? Also gut, im Dialog schon, aber nicht darüber hinaus. Ne? Also, und natürlich, er kann auch Dinge von, ja, aus über die man ein paar Minuten vorher gesprochen hat, natürlich auch nochmal verbessern und darauf nochmal eingehen. Also, ja, aber ich habe ja auch das Beispiel gehabt mit dem Paarreim und so. Das hat er nicht, den Kreuzreim hat er nicht in der Datenbank gehabt. Er wusste nur die Definition, aber konnte es nicht anwenden. Transferleistung, das ist der Anforderungsbereich 2. ja, 7.
Ja, schön.
Dann, und Vic, ja gut, ich meine, nur mehr Schein als Sein, ne? Also das fügt zwar etwas ein, rein sprachlich, was jemand gesagt hat, aber es sind nur so Blaupausen und das ist nicht wirklich etwas Gelerntes, ne? Das ist dann irgendwann, durchschaut man es auch, das ist Spielerei und dann macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr, ne? Also 2 Punkte für Lernfähigkeit bei Vic.
Gut.
Gut. Ich lese mal kurz das Fazit vor, was ich schon vorformuliert hatte.
Wir waren uns vorher schon sicher, ja.
Erzähl. Vielleicht passt es ja noch. Ich sage, nur natürlich kann ChatGPT nur gewinnen, aber für seine Zeit, den beschränkten Speicherplatz und die völlige Abwesenheit einer riesigen Datenbank, das hast du schon korrigiert, weil ich nämlich Internet vorstehe, auch ChatGPT hat keinen Zugriff auf das Internet, ja, danke, konnte Vic damals schon beeindrucken. Vic war ja auch als Psychoanalytiker gedacht und nicht um Informationen zu geben. Also so ist es auch nämlich Vic, der die Gesprächsführung übernimmt und auch ungern aus der Hand gibt, indem auch Fragen, Gegenfragen gestellt werden. Also nicht wie bei ChatGPT, wo man einfach Informationen einholen kann. Ne? Also das Konzept ist schon mal ein ganz anderes. Ne? Aber trotzdem, ich fand, es war damals faszinierend und wenn man von heute nochmal 40 Jahre in die Zukunft guckt, dann möchte ich gar nicht wissen, was einem da noch alles im Thema Intelligenz, also AI und vermeintlich intelligenten Chatbots, die da vielleicht mittlerweile wirklich intelligent geworden sein könnten, noch so blüht.
Ja. Und ist doch erstaunlich, wie innerhalb von wenigen Tagen uns bewusst wird, wie dumm unsere Sprachassistenten wie Alexa und Siri und okay, Google doch alle gerade noch sind und was da eigentlich noch möglich wäre.
Ja.
Wenn die ein Sprachmodell hätten, wie ChatGPT, dann würden, glaube ich, ganz andere Dinge passieren.
Ja, und wie umständlich jetzt auf einmal uns vorkommt, ja. Google zu benutzen, eine Suchmaschine und sich durch viele einzelne Links seine Informationen zusammenzuklicken, ne?
Ja.
Hat man es auf dem Silbertablett serviert, aber Vorsicht ist geboten, Herr Klickenbeil.
In der Tat, denn ein Chat ist oder ein Chatbot ist kein Ersatz fürs Recherchieren oder auch Googlen, denn das ist bei ChatGPT auch ganz klar. Man bekommt keine Quellenangaben. Ne? Also egal, was es dir sagt, du musst alles am Ende nochmal gegenchecken, wenn du wirklich wissen möchtest, ob das stimmt. Ich hatte mich auch mit ChatGPT damals schon für unseren, für unseren Adventskalender hatte ich eigentlich geplant, das machen wir vielleicht in 11 Monaten, eine Weihnachtsfolge zu machen, zu Weihnachtsfilmen. Also nach Papas Kanon nochmal die Weihnachtsfilme zu machen. Und die Zusammenfassung für die 5 Filme, die ich rausgesucht habe, habe ich ChatGPT schreiben lassen. Mhm. Und irgendwann merkte ich, Moment, du kennst den Film gar nicht, beziehungsweise das ist doch völlig falsch. Ja, bei der Muppets Weihnachtsgeschichte mir irgendwie die Handlung von The Muppets Movie oder so zu erzählen. Und auch bei The Holiday, glaube ich, auch die Charaktere verwechselt zu haben und so. Und das ist schon, da muss man aufpassen, weil man merkt es nur, wenn man es wirklich weiß oder nochmal recherchiert. Und dann wird es doppelte Arbeit, wenn man den Text, den man gerade eigentlich erzeugt hat, nochmal revidieren muss.
Ich habe ihn auch gefragt, ich habe einfach mal aufgerufen, wie weit kann man so gehen mit Musik, und habe ihn auch, nachdem ich ihm Lyrik schreiben lassen habe, ich habe ihn nämlich ich wollte nämlich auch, vielleicht kennst du noch das Album Tales of Mystery and Imagination von Edgar Allan Parsons, Allan Parsons Project, wo Edgar Allan Poe Geschichten und Gedichte in Songs in den 70er Jahren, so The Raven und The Telltale Heart, ne, sind da, wo die Songs drauf kennt. Ich habe nämlich auch, was ein Projekt von mir gewesen ist, Vorschlag, ich wollte auch einen anderen Song, so in diesem Stil, eine andere Geschichte von Edgar Allan Poe mal zu einem Lied machen. Und habe ihm einfach gedacht, okay, das ist das, ne, die Geschichte, ne? Und er hat die ja wahrscheinlich in seiner Datenbank, brauche ich mir gar nicht erzählen, worum es geht, macht daraus mal ein Lied. Hat er gemacht, in paar Reimen natürlich. Mhm. Und dann habe ich gefragt, so, ich würde das aber gerne so auch im Stile von einem der Song auf den Alben machen. Wenn du jetzt das Album dir mal vergegenwärtigst, welche dieser Songs wären denn so vergleichbar? Und dann schlug er mir vor, ja, das wäre The Fall of the House of Usher. Und da kam auch die Begründung und so weiter. Dann habe ich aber gesagt, nee, das geht nicht. Also das ist ein Instrumentalstück. Und wir haben doch wir haben doch jetzt hier ein Stück mit Text. Ne? Ja. Ah, ja. Wieder aufgeflogen.
Ja. Also liebe Studenten, liebe Schüler, es kann nicht eure Arbeit abnehmen.
Nein.
Das Wissen, das ihr nicht habt, kann nicht durch ChatGPT ersetzt werden.
Ja, und vor allem auch rein wissenschaftliches Arbeiten. Also er zitiert ja auch nicht. Er gibt seine Quellen auch nicht preis. Es gibt kein Literaturverzeichnis.
Genau, das sag ich dir. Das ist das größte Problem. Ne? Man weiß nicht, wo er es her hatte. Und dann darf man ja eh wieder anfangen, selbst zu recherchieren. Und dann fragt man sich, nimmt mir das überhaupt Arbeit ab? Und wenn man das als Redakteur nutzt,
redigieren muss, ja.
Genau. Und wenn man das als Redakteur nutzt, um so Anmoderationen zu schreiben, also ich habe eine Podcast-Folge gehört, wo sie versucht haben, den ganzen Text der Moderatorin mit ChatGPT schreiben zu lassen, dann sagte sie irgendwann, ich komme mir dann irgendwann ziemlich dumm vor, als würde ich einfachste Kopfrechenaufgaben mit einem Taschenrechner machen, ne? Weil ich mir quasi mein Handwerk dann nicht mehr ausübe und vielleicht auch sogar die Angst habe, es zu verlernen.
Ja. Genau, also das sind natürlich wenig komplexe Bereiche, die man nicht aus der Hand geben bräuchte, ne, in gewissen professionellen Bereichen.
Genau.
Darf ich schließen zum Abschluss ein Meisterwerk aus der Feder von ChatGPT einmal kurz rezitieren, also in Auszügen. Ich würde sagen, wir posten es dann ganz, weil ich finde das so gelungen und ich habe mich sowas von schief gelacht, als ich das gesehen habe, was er daraus gemacht hat. Ich habe ihn gebeten, please write a poem inspired by Edgar Allan Poe's The Raven. Also sein berühmtes Gedicht, der Rabe, der immer sagt, nimmermehr, nimmermehr, ne? Nevermore, nevermore. But it should be called The Guinea Pig. Include characteristics of a guinea pig and a lyrical eye who suffers from fear of guinea pigs. Ich weiß nicht, ob es dafür einen wissenschaftlichen Begriff gibt, Guinea-Pigophobie oder so. Also, und The Raven by Edgar Allan Poe, ne, fängt so an. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore. Da sieht man schon, das Metrum ist ganz, ganz, ganz komplex. Ne? Das kriegt er auch nicht hin, ne? Also, wenn ihr gleich sehen werdet. While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor, I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more. So. Also übrigens, Nick Cave, hast du ja auch mitbekommen, ne? Hat sich auch darüber aufgeregt, dass man seine Songs versucht hat zu imitieren. Ne? Er dachte, das geht gar nicht. Mein Leiden. In
seinem Newsletter hat sich ein Fan mit ihm auseinandergesetzt. Das ist ja sein schönes Hobby, sich mit Fans zu antworten, das dann öffentlich zu machen.
Aber das Ganze jetzt so als Verballhornung von The Raven, also The Guinea Pig. Es ist zwar etwas weniger komplex und ein bisschen platter, aber total witzig einfach. Ne? The Guinea Pig. Aus der Feder von ChatGPT. Once upon a midnight dreary, as I sat, weak and weary, a scratching at my chamber door made my heart with fear implore. 'Tis but a guinea pig, I said, a fluffy rodent, nothing to dread. But still the scratching did persist, and my fear began to twist. I opened wide the door to see a guinea pig staring back at me, its beady eyes, its furry face, sent shivers down my entire space. Also ich finde das so trocken, also das ist Wahnsinn, das fand ich sowas von cool. Und das geht auch so weiter, also wir posten das in unsere Shownotes, das ist einfach lustig. Probiert es selber mal mit anderen, also man kann Parodien von verschiedenen, sagen wir mal, englischsprachigen lyrischen Werken machen, ne? Also auf Englisch ist es natürlich lustiger, weil es reimt sich dann auch. Ja, jo. Tolle Sache, dieses ChatGPT.
In der Tat.
Mal gucken, was so daraus wird und wann wir dafür löhnen müssen. Dann kriegen die Leute in Kenia vielleicht auch ein bisschen mehr Geld.
Tja, die sind ja alle mit der Arbeit fertig.
Ach, ne? Die sind schon fertig. Ne?
Erstmal, ja. Bis der nächste Job kommt. Tja. Keine Ahnung. Ja, das Problem bei diesen prekären Arbeiten ist ja immer, dass sie selten Unterstützung bekommen, wenn sie psychische Unterstützung, die der Job ne,
ja.
gemacht hat oder die Probleme gemacht hat, erhalten.
Ja.
Schwierig, schwierig. Naja.
Ja. Gut. Ich hoffe, wir haben heute euch ChatGPT und auch Vic dir ja gebracht. Alle wichtigen Links sind dabei. Ne?
Genau.
Könnt ihr selber mal ausprobieren. Und demnächst mal mehr zum tollen Thema Basic und Commodore 64.
Freut euch.
Freut euch.
Ihr kriegt auch den Retro-Kram. Das Tagesaktuelle könnt ihr überall und hören und lesen.
Ja, das stimmt. Genau. Wir haben alles auf einmal miteinander kombiniert und so.
Genau,
ich habe mal heute ChatGPT noch zum C64er befragen und was seine Lieblingsspiele waren damals. Ja. Samantha Fox Strip Poker. Yo. Oh. Wofür steht eigentlich GPT an?
Keine Ahnung.
Okay, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Aber wir fragen ChatGPT, ich frage ihn mal kurz.
Gute Idee. Ich hab's gerade gar nicht auf.
Hier steht, dass GPT in ChatGPT.
Und?
Er muss sich wohl mal kurz konzentrieren. GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer. Es handelt sich dabei um ein maschinelles Lernmodell, das auf große Textmengen vortrainiert ist. Um Aufgaben des natürlichen Sprachverarbeitung, Natural Language Processing, NLP, wie Textgenerierung, Übersetzung und Textzusammenfassung auszuführen. ChatGPT ist eine spezialisierte Anwendung von GPT. Und jetzt wird er wieder geschwätzig.
Ja,
danke.
Das passiert. Aber ich glaube, der immer Kern mit diesem Chatbot.
Alles klar, ist eine spezialisierte Anwendung von GPT, die auf Chat- und Konversationsaufgaben ausgerichtet ist. Dankeschön. Und damit, tschüss.
Tschüss.